Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Martina Weihrauch, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Sie sind keine Virologin.
Nein.
Ich auch nicht.
Auch keine Hobby-Virologin.
Ich auch nicht. Wir machen uns deshalb heute auch nicht zu Pseudo-Gesundheitsexpertinnen und Experten heute hier. Ich nehme an, Sie schauen sich aber trotzdem regelmäßig die Zahlen an und fragen sich, ob wir auf dem richtigen Weg sind.
Ja, ich frage mich, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich frage mich, was passiert eigentlich bei der Kommunikation zwischen Kriseneindämmern und Bevölkerung?
Darüber sprechen wir heute auf jeden Fall, auch über die Frage des Vertrauens oder auch verlorenen Vertrauens. Es geht viel um Impfungen ja in dieser Woche, darüber wollen wir sprechen. Corona ist eins unserer Themen heute wenn es um Vertrauen geht, dann sind Sie auf jeden Fall ja auch in Expertise, da müssen wir gar nicht Gesundheitsexperten spielen. Gleich brauchen wir Ihre Expertise, aber für ein anderes Thema, gleich sprechen wir über die Regierungskrise in Sachsen-Anhalt. Martina Weihrauch leitet die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung und sortiert mit mir heute gemeinsam die Themen des Tages. Vielleicht sortieren Sie eher und ich schmeiße einen ungeordneten Stapel auf den Tisch. Da liegt jetzt auf jeden Fall ein ziemliches Durcheinander. Das kommt aus Sachsen-Anhalt. Nach einem Interview. Das Interview, das hat Innenminister Holger Steigknecht gegeben. Und danach hat der Ministerpräsident Rainer Haseloff gesagt, nein, da ist kein Vertrauen mehr da und hat seinen Innenminister entlassen. Und vom Landesparteivorsitz will Steigknecht auch zurücktreten. Jetzt geht es dabei um den ersten Blick, Frau Weihrauch, um den Streit, um die Erhöhung der Rundfunkgebühren. Die hängt an Sachsen-Anhalt und da streitet halt die Koalition aus SPD, Grünen und CDU. Und ja, Teile der CDU wollen, wie die AfD eben auch, diese Erhöhung nicht. Das ist natürlich ein Thema, bei dem ich mindestens voreingenommen bin als freier Journalist, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet. Aber geht es denn darum eigentlich überhaupt? Ging es da jetzt in diesen Momenten wirklich um die Rundfunkgebühren oder eigentlich um was ganz anderes?
Also was mir erstmal wichtig ist, das Wort Streit. Mhm. Ich versuche das immer zu verbannen, weil Streit sozusagen ja negativ konnotiert ist, aber Politik natürlich immer Kontroverse beinhaltet und immer den Kompromiss sucht, was positiv ist. Wenn drei Koalitionspartner existieren, kommen die natürlich von unterschiedlichen Ausgangspunkten und müssen sich zusammenraufen. Das ist klar. Das ist aber positiv, weil dieser Kompromiss eigentlich Politik ausmacht. Und Streit sagt immer, naja, die Idioten können sich nicht einigen, so nach dem Motto, ja? Also vielleicht so klar dazu. Das ist das eine. Die zweite Sache ist natürlich die, dass auch immer in der Politik Profilierungskämpfe laufen. Und da hat Herr Stahlknecht leider in den letzten Jahren, vor allen Dingen seitdem er eigentlich CDU-Vorsitzender wurde in Sachsen-Anhalt und eigentlich ja der Nachfolger von Herrn Haseloff werden sollte, auch als Kandidat für den Ministerpräsidenten in der Wahl nächstes Jahr, eigentlich ein Händchen, wo man sagt, ja, er hat so ein bisschen die Demut vor dem Amt auch vermissen lassen, weil er dann mehrmals überzogen hat und bewiesen hat, dass es ihm gar nicht so sehr ums Gemeinwohl geht, sondern um seine eigene Profilierung. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das ist das eine. Die zweite Sache ist, dass natürlich trotz des Koalitionsverbots und Zusammenarbeitsverbots auf Bundesebene, diesen Beschluss gibt es ja bei der CDU,
mit der AfD,
ist das, glaube ich, inhaltlich bis zur letzten Konsequenz auch in den Landesverbänden nicht ausdiskutiert worden.
Das ist ein Punkt, auf den wir auf jeden Fall kommen müssen. Aber Stichwort Profilierung von Holger Steigknecht. Sie haben jetzt Händchen benutzt, gar nicht im positiven Sinne, aber für seine Profilierung hatte er jetzt dann kein besonders gutes Händchen, wenn er am Ende dann geht.
Genau.
Oder glauben Sie, das ist noch nicht vorbei?
Nein, also das wollte ich ja damit sagen, dass er auch in den letzten Wochen mit der Benennung von Wendt und mit allen anderen Kleinigkeiten, die da passiert waren und wo er auch praktisch letzten Endes nicht reüssieren konnte.
Wendt von der Polizeigewerkschaft.
Hat er praktisch kein Händchen gehabt, das wollte ich damit sagen.
Ja.
Und das heißt eben, dass ich doch einen größeren Blick haben muss als meine eigene Karriere.
Wir können ja mal kurz hören, was ein Politiker aus Sachsen-Anhalt aus diesem Bündnis aus SPD, aus Grünen, aus CDU, nämlich Sebastian Striegel von den Grünen dazu gesagt hat, zu dieser Frage, wie das jetzt vielleicht auch ein bisschen weitergeht mit der Entscheidung, Holger Steigknecht sich da zurückzuziehen, sich da rauszuziehen.
Damit ist die Sachauseinandersetzung nicht entschieden. Holger Stahlknecht hat deutlich gemacht in seiner Erklärung zum Abschied, dass er weiterhin sich sieht in einer Position für die gesamte CDU sprechend, dass er Rückhalt hat für seine Position. Und diese Position ist ausbuchstabiert worden als keine Kompromisse. Aber da, wo keine Kompromisse möglich sind, sind Verhandlungen deutlich erschwert.
Und wenn man das jetzt mal zusammennimmt, mit dem, was Sie vorhin auch angerissen haben, ja, diese nicht entschiedene Frage, wie umgehen mit der AfD, heißt das dann auch, dass die Landtagswahl ist in Sichtweite in Sachsen-Anhalt, dass das extrem spannend wird, wie er da jetzt vielleicht weiterkämpft?
Ja, es wird extrem spannend, weil ist auch gelogen, dass er die ganze CDU vertritt. Also das Interessante, dass es ja gestern Nacht noch eine Umfrage gab in der sachsen-anhaltischen CDU, wo es durchaus sehr unterschiedliche Positionen gab und die meisten der CDU-Mitglieder, die befragt wurden, eigentlich dafür waren, dass man Besonnenheit an den Tag legt und auch die eigene Position nicht gefährdet für die nächste Landtagswahl. Und was mich einfach so gestört hat, ist, dass er eben Herr Stahlknecht vom politischen Gegner spricht, wenn er von Leuten spricht, von SPD und Grünen, mit denen er eigentlich ja in einer Koalition ist, dann ist das eben dann irgendwann ein Mitbewerber. Aber jetzt sind es Partner innerhalb einer Koalition und das finde ich total wichtig. Mhm. Und da lässt er einfach durch bestimmte Formulierungen auch deutlich werden, dass er bestimmte Positionen noch nicht zu Ende gedacht hat.
Partner in der Koalition, einer Koalitionsform, die wir ja jetzt nicht nur in Sachsen-Anhalt haben, diese Kombination. Wenn auch in unterschiedlichen Machtverhältnissen aus SPD, Grünen und CDU. Hier scheitert das jetzt. Es gibt noch andere, die sind jetzt aber auch noch nicht so alt, 2019 angetreten, Brandenburg und Sachsen. Ist das auch ein Zeichen dafür? Es ist nicht unbedingt gut, drei Parteien, Sie sagen, Streit finden Sie nicht gut, sondern diskutieren, ja, aber im positiven Sinne sehen, aber drei Parteien, die trotzdem an so weit unterschiedlichen Positionen diskutieren, in einen Raum zu zwingen, oder funktioniert das einfach nicht? Weil die andere Antwortmöglichkeit, die ist ja dann eigentlich nur, in diesem Fall hat es der Ministerpräsident Rainer Haseloff nicht geschafft, das zusammenzuhalten.
Nee, ich glaube, es geht auch um den Geist. Also zum Beispiel in Brandenburg ist es durchaus so, dass wir den Geist haben, dass die Sachpolitik vor die Parteipolitik gehört. Und das ist ja auch verantwortungsfürs Gemeinwohl, dass man immer wieder den Kompromiss sucht, dass man immer wieder die beste Lösung sucht und dass man das durchaus von verschiedenen Warten aus sehen kann. Mhm. In Sachsen-Anhalt, die sind dann mehr, sage ich jetzt mal auch ganz freundlich formuliert, auf Krawall gebürstet. Schon immer, das war nie einfach, wenn ich auch an die Koalition, Minderheitsregierung, Tolerierungsgeschichten, also die ganze Geschichte Sachsen-Anhalts ist ja davon gepflastert. Die haben da eine andere Tradition, aber was ich eben wichtig finde, ist, dass man da auch nochmal nachsteuert, was die Inhalte betrifft, wo man sich wirklich klar ist, was will man fürs Land, wo sind die Kompromisse möglich und wo geht die eigene Profilierung über das Wohl des Landes, das kann es wohl nicht sein.
Aber hat dafür Rainer Haseloff denn jetzt dann noch das Vertrauen? Müsste er eigentlich konsequenterweise die Vertrauensfrage stellen?
Das wird man sehen. Konsequenterweise müsste er es. Aber er gilt, er sieht eben nach außen relativ farblos aus. So wird er auch von den Medien behandelt. Was er innerhalb der Koalition durchaus nicht ist, ist ein sehr, sehr geschätzter Partner, der zu vielen auch Bundesvorsitzenden von Grünen und SPD ein sehr gutes Verhältnis hat, weil er eben sehr großer Pragmatiker ist und sehr lösungsorientiert.
Martina Weihrauch leitet die Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Und dieser Blick, den Sie dadurch haben, das ist einer, den wir nutzen wollen für das irgendwie ja obligatorische Thema Corona. Da ging es in dieser Woche nämlich viel um die Impfung, die natürlich noch nicht da ist, aber zumindest schon irgendwie am Horizont. Und jetzt geht es viel um die Frage, vertraut man dieser, vertraut man der Politik, die diese bringt? Wir können mal kurz hören, was Angela Merkel erstmal zum großen Rahmen dazu gesagt hat beim UN-Sondergipfel zur Pandemie. Da ging es gestern unter anderem um die globale Verteilung eines Impfstoffs. Da hat sie das hier gesagt.
Zugleich dürfen wir nie vergessen, dass die Pandemie wirklich, also nachhaltig, nur dann überwunden werden kann, wenn alle Menschen weltweit einen fairen Zugang zu wirksamen Impfstoffen erhalten.
Also wichtig, dass alle idealerweise einen Zugang erhalten, aber hierzulande, wenn man dann schaut, wie viele den eigentlich wenn er denn da wäre, in Anspruch nehmen wollten, da sieht es dann gar nicht so gut aus. Ist das ein Vertrauensproblem, was sich daran festmacht?
Ich würde erstmal auf den ersten Punkt nochmal eingehen wollen. Die Frage ist ja, ohne Gesundheitsexperte sein zu wollen oder nicht, dass Corona die Probleme, die wir sowieso haben, nochmal extrem verschärft.
In dem Fall Ungleichheit in der Welt.
Genau, also diese ungerechte Weltwirtschaftsordnung wird natürlich nochmal bei Corona deutlich. Aber wir sagen immer, und das stimmt ja auch, wir sitzen alle in einem Boot, wir ignorieren das oft, meistens sogar. Aber bei Corona wird es nochmal deutlich, beim Klima ist es auch so. Das heißt, wenn ich die gesamte Welt sich dem Problem stellt, in einer vernünftigen Art und Weise ist das Problem nicht gelöst und wird auch immer wieder aufploppen. Das vielleicht zum Anfang.
Das ist natürlich dann interessant, weil dann, wenn man das vorwegnimmt als großes Problem, dann wirkt natürlich die, ich nenne es mal mangelnde oder geringere Impfbereitschaft, als sich das manche vielleicht wünschen hierzulande, ja dann fast wie ein Luxusproblem aus der sowieso schon besseren Position heraus.
Ich sehe es auch als Luxusproblem, denn die anderen Probleme, die die anderen Länder haben, sind wirklich extrem. Die Leute verhungern, die lassen die Kinder in Afrika auf den Märkten stehen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Also das sind richtig dramatische Geschichten. Ja. Ich bin aber, um nochmal auf das Vertrauen zu kommen, eben der Meinung, dass wenn man für eine Maßnahme, wenn man für ein Projekt, egal was, werben will, geht es darum, nicht irgendwelche lustigen Clips zu machen, wo man augenzwinkernd agiert, sondern es geht um schonungslose Offenheit und um schonungslose Kontroverse. Und dann muss man eben sagen, was können wir garantieren? Was wissen wir einfach noch nicht? Und das Problem ist, die Leute sind misstrauisch. Die Leute sind skeptisch. In Ostdeutschland sind sie noch misstrauischer, weil sie natürlich auch eine Zeitenwende, eine Systemwende, einen Systemumbruch hinter sich haben, der sich's gewaschen hatte. Aber es hilft dagegen, nicht zu agitieren oder irgend sich tolle Kampagnen auszudenken, sondern es hilft nur, klare Kontroversen und Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen und immer wieder neu um Glaubwürdigkeit zu werben.
Wir hatten ein Interview bei den Kollegen vom Deutschlandfunk mit einer Psychologin, Cornelia Beetsch, die sich mit Gesundheitskommunikation viel beschäftigt. Die hat auch eine Studie erarbeitet. Demnach sind es eben nur 50% rund der Befragten, die sich impfen lassen würden. Das sinkt. Und sie hat eben auch gesagt, man müsse über diese Kommunikation neu nachdenken. Und man müsse überlegen, wer diese Kommunikation dann erfüllt, wenn viele Menschen offensichtlich der Politik nicht ausreichend vertrauen. Sie sagen, dafür brauchst Kontroverse, dafür brauchst dann vielleicht ja aber auch andere Menschen. Wäre das eine Lösung, dass man das sozusagen von der Politik irgendwo anders hinspielt oder löst es das Problem nicht, weil die, die nicht glauben wollen, dann auch sagen, gut, das ist ja auch nur diese neue Stelle, die uns das einreden will?
Also ich bin da in vielen Punkten, ich habe das auch gehört, was Frau Beetsch gesagt hat. Und da bin ich auch dem Deutschlandfunk, sage ich jetzt ganz offen, auch sehr dankbar, weil diese Kontroversen oft im Fernsehen oder so in der Form nicht vorkommen, weil immer die gleichen Leute eingeladen werden zu diesen ganzen Talkshows. Es braucht unterschiedliche Positionen, auch neue Leute, aber auch die, die jetzt, wo man jetzt nicht den Verdacht hat, die sind auch nur vorgeschoben, sondern es muss auch eine Authentizität rüberkommen, eine Glaubwürdigkeit und auch die Zweifel müssen argumentativ vorkommen, wo man sagt, das können wir ihnen sagen und das können wir ihnen nicht versprechen.
Dann bräuchten wir die Hausärzte, die sind ja doch das Nächste und Authentischste.
Ja, also das würde ich auch sehr gut finden, denn zu denen hat man natürlich auch Vertrauen und die können auch jeden Menschen individuell nochmal beraten. Übrigens auch, was das Stärkung des Immunsystems insgesamt betrifft, was mir eigentlich viel zu kurz kommt in der öffentlichen Debatte. Was tue ich, um meinen Körper gesund zu halten, gesund zu machen? Was tue ich, um mich abzuhärten und so weiter und so fort? Also mir ist das auch zu fokussiert auf die Impfung.
Jetzt gehört es, Sie haben es vorhin angesprochen, ja auch zu den Dingen, die halt schwierig im Leben sind. Klingt ein bisschen wie ein Kalenderspruch, wenn ich das so sage. Es gehört schwierig zu den Dingen, die im Leben sind, wenn man von einer Position abrücken will, die man einfach lange erlernt hat. Sie haben das vorhin mit dem Wandel der Zeiten irgendwie von Menschen im östlichen Deutschland sozusagen irgendwie deutlich gemacht. Sie haben diese Erfahrung ja selber gemacht, dieses Aufwachsen im einen System und dann irgendwie umdenken. Ist das in dieser Corona-Pandemie eigentlich möglich? möglich, weil es so schnell alles geht, dass man da Leute, die auf einer festen Position stehen, überhaupt noch mitnimmt? Oder müssen wir warten und die später einsammeln? Weil wie soll man Leute, die jetzt völlig überzeugt davon sind, dass mit ihnen hier Ungutes getan wird, kriegt man die rüber sozusagen?
Die Frage ist, ob noch ein Stückchen Vertrauen da ist oder ob schon Hass da ist. Also die Frage Abschied von Hass und Gewalt, die ist nochmal anders zu bearbeiten, die ist auch sehr schwer. Mhm. Und deswegen müssen wir alle, die für Kommunikation und für Wissensübermittlung verantwortlich sind, darauf achten, dass wir den Leuten auch zuhören, dass wir auch die Zweifel nicht desavouieren und sozusagen sofort in irgendeine Ecke, ich will jetzt gar nicht rechte Ecke sagen, in irgendeine Ecke stellen, wo du sagst, dein Argument ist nicht aufrichtig, dein Argument ist obsolet. Mhm. Wenn ich von vornherein jemand, der eine andere Position hat als ich, sozusagen abwerte, dann fühlt er sich sozusagen in die Ecke gestellt und dann kann schnell Hass entstehen. Und wenn die Leute erstmal hassen, dann erreichen wir sie kaum noch. Und das müssen wir verhindern und dafür sind wir verantwortlich. Und das ist sehr anstrengend. Aber es geht nicht billiger.
Alternativlos sozusagen. Martina Weihrauch sagt es hier im Deutschlandfunk Kultur. Mit Martina Weihrauch wollen wir über das deutsch-polnische Verhältnis sprechen, über den Blick hinüber zu den direkten Nachbarn. Dafür gibt es aber auch einen geschichtlichen Anlass. Es fällt jetzt nicht einfach so vom Himmel, dieses Thema. Und zwar 30 Sekunden, die für die Geschichtsbücher geblieben sind, die sich am Montag zum 50. Mai jähren. 30 Sekunden, die Willy Brandt auf den Knien verharrt hatte in Warschau am Mahnmal für den Aufstand im Warschauer Ghetto. 1970 war Brandt der erste deutsche Bundeskanzler, der Polen besucht hat und da für natürlich mit diesen 30 Sekunden nicht nur ein unglaublich bekanntes Fotomotiv gegeben hat, sondern einfach den Anfang vielleicht gewagt hat für ein besseres deutsch-polnisches Verhältnis. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, ob wir uns da vielleicht in den letzten Jahren wieder wegbewegt haben. Es gibt einen Satz, den ich gelesen habe von einem Peace-Politiker, der in einem Interview gesagt hat, aus der Perspektive der letzten Jahre könne er den Kniefall nur als leere Geste betrachten. Frau Weihrauch, was ist das für ein Satz? Wie sehen Sie das, dieses leere Geste, dieser Vorwurf von jetzt auf diese Geschichte von damals?
Also grundsätzlich muss man erstmal erwidern, dass diese Geste ja unmittelbar vor der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland lag, wo auch die Oder-Neiße-Grenze anerkannt wurde und das auch Resultat war des Neuanfangs von Brandt für eine neue Ostpolitik. Wofür er dann auch 1971 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und wer Brandt kennt oder kannte und ihn vor Augen hat mit seinen Skrupeln, mit seinem Wunsch, Demokratie zu wagen, der wusste natürlich, und als Brandt, der entschiedener Nazi-Gegner war, der nicht in Deutschland war, als der Zweite Weltkrieg stattfand, und dafür auch verfemt wurde und wirklich unter Hetze kam, der weiß, dass es absolut falsch ist. Und er hatte wahnsinnige Skrupel, dahin zu gehen, sich dieses Denkmal des Warschauer Ghetto-Ehrenmal anzuschauen. Und er hatte einfach diese Eingebung, die ja keiner wusste, auch von seinen Referenten nicht, dass er davor kniet. Und er hat ja mal gesagt, am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen ermordeten Toten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt. Und es war so glaubwürdig, weil es alle so erschütterte, dass ich denke, dass dieses eigentlich eine Reliquie geworden ist.
Aber hat das vielleicht eben diesen großen Start und diesen großen Impact eben dann doch nur in Deutschland gehabt? Also ich habe vorhin gelesen, dass interessanterweise auch wusste ich nicht, dass das Bild in Polen zum Beispiel gar nicht unbedingt groß auf den Zeitungen war. Also dass das vielleicht einfach eine Geschichte war, die Deutschland, das ist ja auch so ein bisschen der Vorwurf, der aus der Peace zum Teil kommt, dass das ein Bild ist, was die Deutschen irgendwie genutzt haben für ihr Image, aber dass das wenig zu tun hatte mit eigentlich guter Nachbarschaft.
Naja, man darf nicht vergessen, dass ja es zwei Aufstände gab. Ein Aufstand im Warschauer Ghetto und ein Warschauer Aufstand, der ein Jahr später stattfand. Das wissen die Deutschen bis heute nicht. Und interessant war, dass dieser Kniefall von Brandt ja auch nach zwei intensiven Jahren der Verfolgung jüdischer Bürger in Polen stattfand. was viele auch gar nicht wissen, dass sehr viele, viele polnische Juden dann ausgereist sind, weil sie diesen Verfolgungen auch nicht mehr gewachsen waren. Und dann war das ein ganz wichtiger Punkt, den sich auch viele Polen im Ausland angeguckt haben. Mhm. Und es war natürlich der Beginn auch einer Erinnerungspolitik, die es vorher so nicht gab, weil Europa war in der Starre des Kalten Krieges.
Mhm. Und jetzt in den letzten Jahren quasi, also dieser immer wieder zu hörende Punkt, dass in den letzten Jahren unser Verhältnis zwischen den beiden Ländern schlechter geworden ist im Prinzip in den Jahren der Peace-Regierung in Polen. Jetzt arbeiten Sie ja und leben in einem Land, was direkter Nachbar ist. Wie haben Sie das im alltäglichen und auch im politischen Zusammenarbeiten denn erlebt? Hat sich das in den letzten Jahren zum Schlechten gewandelt, in die falsche Richtung bewegt?
Also ich sehe auch, dass wir auch in der Berichterstattung differenzierter und behutsamer sein müssen. Ich sehe eine sehr lebendige Zivilgesellschaft. Ich sehe eine sehr demonstrationsfreudige Zivilgesellschaft, die sozusagen Grund- und Menschenrechte einklagt. Die ganze Frauenbewegung jetzt gegen die Verschärfung des Abtreibungsparagrafen, die ganze Demonstration, die sich sozusagen für Schwulen, Lesben und queere Menschen einsetzen. Das ist alles viel bunter. Und wir berichten aber auch oft einfach über das böse Polen, was das und das und das macht, und haben nicht den Blick auf diese wirklich quicklebendige Zivilgesellschaft, die auch der PiS-Regierung vieles entgegensetzt und wo ich mir wünschen würde, dass da ein differenzierterer Blick möglich wäre. Wir in Brandenburg machen die Erfahrung, die wir ja sozusagen auf kommunaler Ebene mit wirklich vielen Partnern zusammenarbeiten, dass es eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit ist und wir alles tun, um auch deutlich zu machen, wie sehr uns da was am Herzen liegt. Und wenn Sie sozusagen die Öffnung der Grenze in Frankfurt-Oder vor Augen haben, wie sich der Bürgermeister von Frankfurt-Oder und der von Slubice in den Armen lagen, wirklich mit Tränen in den Augen. Das war sozusagen nicht gespielt, sondern das ist Resultat einer echten polnisch-deutschen Zusammenarbeit, die wirklich von Herzen kommt.
Sie haben jetzt die Zivilgesellschaft erwähnt. In den letzten Monaten konnte man das in Berlin zum Beispiel auch vielfach sehen an kleinen Demonstrationen, die hier und da dann auch stattgefunden haben. Trotzdem bleibt natürlich, dass die regierende Partei in eine andere Richtung zieht, oder? Und die haben sich die Menschen ja dann irgendwie doch auch gewählt.
Ja, aber da haben Sie vollkommen recht. Aber es ist viel in Bewegung. Und das ist eine Wahl gewesen. Und es bewegt sich aber viel in Polen. Und das zur Kenntnis zu nehmen, das finde ich spannender, anstatt neue Feindbilder zu schaffen. Bei allen klaren Punkten, wo man die PiS-Regierung auch kritisieren muss, was aber die eigene Bevölkerung auch tut. Mhm. Und ich finde es total wichtig, dass man nicht so ein Land so starr darstellt, sondern in aller Differenziertheit.
Jetzt geht's hier mit Martina Weihrauch von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung einmal mehr um Polizeigewalt. Einmal mehr um Polizeigewalt gegen einen Schwarzen. Es geht in diesem Fall aber nicht um die USA, wie häufig, sondern nach Frankreich. Vor einigen Wochen war es, da wurde dort ein Musikproduzent, Michel Seclair, von Polizisten geschlagen, getreten, rassistisch beleidigt. In sein Studio wurden Rauchgranaten geworfen. Die Geschichte hätte ganz anders ausgehen können, als sie es jetzt eben als große Diskussion tut. Denn die Polizisten haben die Geschichte danach umgedreht, haben gesagt, sie wurden von ihm angegriffen. Dann gab es aber Überwachungs- und Handyvideos, die eben zeigten, was wirklich passiert ist. In dieser Woche ist jetzt auch bekannt geworden, dass gegen einige der Polizisten juristisch vorgegangen wird. Und vor einer Woche wurde in Frankreich dagegen auch groß demonstriert. Wir haben uns gefragt, ob wir aus diesen Fällen immer wieder in den USA, in Frankreich, aber natürlich auch die Diskussionen über Polizisten und Rassismus in Deutschland, ob wir da eigentlich was Generelleres lernen können. Frau Weihrauch, was ich interessant fand, war das Filmen, was wir da haben. Das ist ja was, was jetzt eigentlich umgedreht wird, oder? Also diese Kamera, die man jetzt sozusagen als, wenn man so will, Waffe da benutzt hat, um sich zu verteidigen?
Ja, also wir setzen sozusagen ganz zum Schluss an. Und deswegen würde ich noch mal darauf plädieren, vorne anzufangen.
Na gut.
Also Gewalt entsteht ja dadurch, dass praktisch ein kommunikatives Desaster passiert. Die Politik sagt, das und das muss gemacht werden, erklärt das oder erklärt das nicht richtig und die Bevölkerung will das nicht. Oder große Teile der Bevölkerung wollen das nicht. Wenn wir jetzt die Demonstrationen in Frankreich wieder sehen, wir haben gerade über Polen gesprochen, waren das zumindest mehrere hunderttausend Menschen. Das ist ja nicht gar nichts. Mhm. So. Und jetzt fange ich mal bei den Polizisten an. Und die Polizisten sind eigentlich dann immer die Sündenböcke, die irgendwie das austragen müssen. Es geht auf jeden Fall, es gibt sozusagen Demonstrationsrecht, auch in Frankreich. Und wenn dann irgendwie Gewalt auftritt, wird dann immer die Polizei dazwischen geschoben, wird verletzt und so weiter und so fort. Und es kommt dazu, dass die natürlich auch in Stress sind. So, das heißt, im Grunde genommen baden die Polizisten die verquere Politik aus.
Gut, das sehen wir natürlich irgendwie klar an vielen Seiten, dass die Polizei unter Druck ist von allen Seiten. Ja, auch wenn wir jetzt uns Querdenken-Demonstrationen angucken, von beiden Seiten hier auch. Aber in so einem Fall klingt Sündenbock, finde ich, natürlich ein bisschen hart, wenn man dann sieht, dass sie einfach in diesem Fall einen Menschen angegriffen haben.
Ja, ja, und jetzt kommt die andere Seite, dass ich natürlich mit einer Problemlösung konfrontiert bin, die ich gar nicht mehr bewältige, auch als Polizist. So, und wo es dann passiert, dass ich mich, und da kommen wir jetzt als zweites dazu, ich bin ja auch als Polizist an Recht und Gesetz gebunden. Das heißt, es ist ganz klar, was ich darf und was ich nicht darf. Und dann passiert es natürlich, dass die Leute auch die Nerven verlieren und dass sie durchdrehen, weil einfach dieser Druck, der auf ihnen lastet, wirklich nicht mehr zu ertragen ist. Was nicht heißt, dass ich das verteidige. Überhaupt nicht. So, sondern das sind Gesetzesbrüche. So, und die Frage ist, will ich jetzt, und das finde ich jetzt total interessant in Frankreich, will ich jetzt diese Gesetzesbrüche durch ein neues Gesetz vertuschen oder will ich sie aufklären? Und da habe ich zwei interessante Sachen beobachtet, dass Macron, als er eben diese Clips gesehen hat, völlig entsetzt war und sagte, Innenminister, du musst jetzt was tun, überlegt euch was, so geht das nicht weiter. So, und jetzt ist aber die Frage, ob ich jetzt das Pferd mit dem Schwanz am Schwanz aufzäume, indem ich jetzt sage, dass die Gesetzesbrüche dürft ihr nicht mehr filmen, denn sie bleiben trotzdem Gesetzesbrüche. So, und das finde ich eigentlich skandalös.
Ein skurriler Vorschlag ja eigentlich. Und ist das aber was wir eben ja in vielen Ländern beobachten, dieser Umgang mit der Polizei, der Druck auf die Polizei, den Sie eben beschrieben haben, egal jetzt, ob in Deutschland, ob in Frankreich, ob in den USA, ist das was, woraus wir was lernen können, wie wir besser sozusagen mit der Polizei innenpolitisch umgehen sollten, wie wir sie besser schulen sollten? Was ist dann der Weg daraus, den wir überall sehen und was wir vielleicht überall lernen?
Der Weg daraus ist, dass ich denke, dass die Politik wissen muss, dass sie letzten Endes verschiedene Angebote machen muss, die auch mehrheitsfähig sind letzten Endes. Wenn ich mit meinen Angeboten letzten Endes die Mehrheit der Bevölkerung gegen mich aufbringe und jetzt die Polizei vorschicke, das alles zu ordnen, das funktioniert nicht. Das wird immer Krach geben und die Franzosen sind natürlich viel, 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 viel demonstrationsfreudiger als wir und die halten auch richtig lange durch. Also das ist überhaupt nicht die Frage. Und die zweite Sache ist aber natürlich schon, dass wichtig ist, dass sie sich an Recht und Gesetz halten müssen. Ich sage jetzt mal warum, weil wenn ich sozusagen die Grundfragen einer Demokratie, wie zum Beispiel das Gewaltmonopol, also die Gewaltenteilung und auch das Gewaltmonopol des Staates retten möchte und nicht zum Bürgerkrieg aufrufen möchte indirekt, dann muss ich natürlich für die Akzeptanz der Säulen unserer Demokratie werben und darf die nicht fahrlässig in Frage stellen.
Nein, das, was jetzt kommt, soll kein bunter Rausschmeißer sein, keine nette Nachricht zum Schluss, auch wenn es vielleicht ein bisschen so wirkt, aufs erste Hören. Wir wollen über eine japanische Raumsonde sprechen, die im Weltall heute eine Kapsel mit Asteroidenproben abgetrennt und Richtung Erde geschickt hat. Heute Abend gegen 18.30 Uhr soll dann ein Fallschirm ausgelöst werden und dann schwebt die Sonde Richtung Erde und landet in Brandenburg. Deshalb ist es schön, dass wir Martina Weihrauch von der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg hier haben. Wie haben Sie die Menschen darauf vorbereitet?
Die sollen sich auch mal überraschen lassen.
Das ist natürlich Mumpitz, die landet in Australien. Trotzdem aber so ein Thema, wo man sofort hinschaut, oder? Weil da Asteroidenproben sind, die, allein die Zahl klingt faszinierend, über 4 Milliarden Jahre alt sind. Alte Steine, die uns was über die Geschichte von im Prinzip allem sagen, so, da hört man sofort hin. Oder hören wir da jetzt gerne hin, weil es Corona-Eskapismus ist?
Doch, nein, ich höre deswegen da gerne hin und gucke jetzt auch zunehmend so eine Filme, die über die Arktis berichten oder über die großen Zusammenhänge des Lebens, weil sie uns natürlich eigentlich auch noch ein bisschen demütig machen. Und von diesen ganzen kleinen Geschichten vor Ort auch ein bisschen ablenken und uns dahin führen, zu überlegen, worum es eigentlich geht. Ja. Und ich habe ein Riesenrespekt und eine Riesenhochachtung vor diesen Wissenschaftlern, die sich sowas ausdenken. Und wenn man überlegt, wie klein das Ding ist, was dann diesen Sternstaub da, sag ich jetzt mal unfachmännisch, aufsammelt, da muss man doch sagen, mein Gott, Hut ab, ja. Mhm. Das ist großartig und was man da auch rauskriegen will alles ja. Und was man da auch rauskriegt.
Die Bilder sind total unspektakulär, deshalb umso besser, dass wir Radio und Podcast machen, da muss man sich die gar nicht anschauen von dieser kleinen Sonde. Sie haben jetzt gesagt, ein bisschen Demut, was man da lernt. Andererseits ja aber auch, wenn man die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sieht, die sowas möglich machen, könnte man ja auch sagen, die Reaktion ist absoluter Größenwahn. Wir sind in der Lage, 4,6 Milliarden alte Steine von irgendwo hierher zu holen und zu untersuchen?
Wieso Größenwahn? Nö, wir machen das ja, um sozusagen die Entwicklung der Erde im Blick zu haben und auch Entstehungsgeschichten, die ja letzten Endes Konsequenzen auch für unser zukünftiges Handeln haben. Ja. Und da muss man auf sehr abenteuerliche Weise oft Erkenntnisse bekommen. Aber dass Forscher so kreativ sind und sich sozusagen diese Möglichkeiten offenbaren, diese Blicke in diese Richtung zu setzen und zu sagen, wie müsste man da rangehen und da auch einfach in alle möglichen Richtungen sind und nicht so verschränkt sind, dass sie sozusagen nur bis zu einem bestimmten Punkt denken. Das finde ich eine Faszination. Und das ist so bei unseren Normalmenschen ja oft ganz anders.
Ich habe es jetzt natürlich nur aus Quatsch gesagt vorhin mit Brandenburg, aber wäre doch eigentlich auch ganz schön, wenn so eine Sonne mal hier landet, oder?
Ja.
Hat vielleicht auch so einen Gemeinschaftsstiftenden
Moment. Wir waren aber irgendwie nicht dran.
Nächstes Mal vielleicht. Nächstes Mal vielleicht. Martina Weihrauch war heute zu Gast von der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Bis hierhin habe ich es meistens eigentlich geschafft. Langer Titel auf jeden Fall. Ich danke für Ihren Besuch hier und sage in diesen Zeiten auf jeden Fall, auch wenn das auch immer schon so abgedroschen klingt, bleiben Sie gesund.
Ja, und Sie bleiben demokratisch.
Gib mir Mühe.